Hallo zu den Schlafverstehern. Heute geht es wie versprochen weiter mit der Herzfrequenzvariabilität. Viel Spaß euch. Herzfrequenzvariabilität, ist das überhaupt wichtig für den Schlaf?
Messwerte sind in der Früherkennung absolut notwendig.
Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Das beschäftigt alle.
Blutdruck, also die Gefäßgesundheit. Was ist denn jetzt eigentlich Blutdruck?
Das ist der Druck, der auf den Gefäßen lastet, wenn das Herz pumpt.
Sehr gut beschrieben. Und da gibt es ja zwei Werte, ne?
Genau, der systolische und der diastolische Wert. Und der eine ist, wenn das reinläuft in die Kammer und das andere, wenn es rauskommt? Oder ist das zu einfach gedacht?
Ja, also der systolische Blutdruck misst halt den Druck beim Herzschlag, also wenn es dann pumpt. Also wenn der Herzmuskel sich zusammenzieht und das sauerstoffreiche Blut in die Gefäße pumpt. Ja, das ist systolisch. Für was steht eigentlich Systole?
Ich wusste es mal, mein Gott, ich habe das schon so oft gezeichnet für meine Medizinbuchverlage.
Das sind so Ärgerfragen. Ne? Das, ja. Kann ich sagen, ist das lateinisch?
Das ist bestimmt griechisch. Das ist
alles griechisch, aus dem Griechischen, richtig. Ja, genau. So, ist griechisch und heißt zusammenziehen.
Ah.
Ja. Und der diastolische Blutdruck misst halt den Druck auf die Gefäße, wenn der Herzmuskel erschlafft. Also der diastolische Blutdruck ist niedriger dann natürlich.
Ja.
Und ist auch natürlich griechisch und heißt Entspannung.
Ach gut, das muss man sich merken für Jauch.
Jetzt eine Frage. Wenn ich denn jetzt nun Sport mache, was steigt dann eigentlich? Der Puls oder der Blutdruck?
Der Puls. Es steigt der Puls.
Der Blutdruck, auch.
Der Blutdruck auch, okay. Ja gut, ach Mann, immer diese gemeinen Fangfragen.
Sind gemein. Ja, weil jeder sagt dann ja, wenn ich nicht fragen würde, normalerweise denken Leute nicht drüber nach, die denken ja klar, wenn ich sage nur Blutdruck, dann antworten ja, der Blutdruck steigt beim Sport. Wenn ich sage Puls, ja, der steigt. Wenn ich aber beide in eine Frage packe, dann sagen immer alle nur der Puls, weil sie denken, das ist die Fangfrage.
Aber eigentlich also, ja logisch, ja klar, weil man bewegt sich und es ist mehr Druck auf dem Schlauch.
Also steigen dann ja beide an, wobei das Ausmaß der Veränderung eher von der Übung abhängt. Ne? Also der Blutdruck steigt ja anders beim Krafttraining als beim leichten Ausdauertraining. Muss einem dann klar sein, dass das nicht das Gleiche ist. Ja? Und dann ist es auch so, dass der diastolische Blutdruck, also der mit den niedrigeren Werten, der kann sogar gleich bleiben. Es geht also der systolische Blutdruck, der geht nach oben und die Pulsrate geht nach oben. Der untere bleibt auch bei einer Belastung meistens gleich. Warum passiert das dann eigentlich so, dass dann der Blutdruck beim Sport steigt? Eigentlich muss ja nur das Herz schneller schlagen, weil es muss ja nur das Blut mit mehr Sauerstoff anreichen und das muss ja schnell irgendwo hin transportieren. Warum steigt denn jetzt auch noch der Blutdruck? Was denn, verändern sich die Gefäße? Werden die enger beim Sport?
Ja, der ganze Körper verändert sich ja und die Muskeln sind aktiv und letztendlich ist der Herzmuskel ja auch nur ein Muskel und sobald wir Sport ausüben, ist da ja viel mehr Druck auf dem Gesamtsystem.
Ja, also rein in der Theorie dürfte der Blutdruck eigentlich ja nicht steigen. Ja, weil wenn ich sage, ich habe die gleichen Gefäßsysteme und alles bleibt nahtlos gleich, dann pumpe ich schneller und dann brauche ich nicht mehr Druck.
Ja.
Ja, so, was will ich mit dem Druck? Kann ich ja nur was kaputt machen. Es ist aber halt so, dass der Körper, und du hattest das gerade sogar richtig erwähnt, um die lebenswichtigen Organe aufrechtzuerhalten beim Sport, verengt er künstlich bestimmte Bahnen und andere erweitert er, damit der Blutfluss anders reguliert wird.
Aha.
Und das erfordert dann aber in der Menge mehr Druck.
Verstehe.
Ja, schon sehr, sehr pfiffig gemacht.
Ja.
Ja, also die langfristigen Auswirkungen sind auch hier, regelmäßiges Training ist das Beste, was ich tun kann. Wir wissen aber, wenn der Blutdruck natürlich zu hoch ist, dann darf ich ja gewisse Sportarten nur in Maßen betreiben. Ne? Also hier mal die Warnung, lasst euch bei zu hohem Blutdruck Gottes Willen untersuchen und euch eine Sportfreigabe erklären. Wer regelt denn den Blutdruck? Vorhin habe ich ja mal gesagt, wer regelt den Puls? Ne, hatten wir gerade. Und jetzt, wer regelt denn den Blutdruck?
Das Herz selber, oder?
Nein.
Wie stark sich das Herz zusammenzieht?
Nein, also es hängt ja natürlich davon ab, wenn also die Gefäße enger werden, dann steigt er. Aber diese Regelung, also hier verantwortlich für die Regelung, ist ein anderes Organ.
Okay, welches?
Sind die Nieren.
Die Nieren? Nein.
Ja.
Okay.
Und das Problem ist auch, wenn der Blutdruck auf Dauer zu hoch ist, schädigt man damit auch die Nieren. Und die Nieren sind wiederum auch die oder das Organ, was den Blutdruck regelt.
Ach, deswegen geht ganz oft das Herz und die Nieren kaputt. Mein Gott.
Nächste Frage ist, wie viel Liter am Tag pumpt denn so ein Herz?
Oh Gott, die Frage kam schon so oft im Quizen vor.
Habe ich extra für dich vorbereitet, weil ja, die ist eigentlich für heute unwichtig, aber die brauchst eigentlich nur du.
Ja, die habe ich schon zigtausendmal in irgendwelchen Quizshows beantwortet gesehen und den Wert vergessen.
Also ein 70 Kilo schwerer Mensch hat 5 bis 6 Liter in seinem Körper.
Ach so, ja Gott, und dann pumpt er natürlich und den ganzen Tag, ach, da müsste man jetzt rechnen können.
Kommt genau, 7200 Liter. Kommen wir noch kurz zu den Werten, worüber auch über die Grenzwerte man sich lange und ausführlich streiten kann. Die sind ja auch bei Männern und Frauen, sollte man die auch ein wenig unterscheiden, das machen wir jetzt auch nicht. Und jung und alt könnte man sie auch unterscheiden und Kind und alles und Größe und Sportler. Es gibt Millionen Faktoren, wie man eigentlich den tatsächlich richtigen Wert für sich berechnen könnte. Wir kennen aber alle immer so eine gewisse Grenze, das ist dann ja irgendwo diese 140, ne, beim Systolischen. Ab 140 redet man ja dann von der Hypertonie. Ja, bei 130 bis 139 ist man ja noch hochnormal. Das klingt ja irgendwie besser als normal 120 bis 129. Ja?
Ja.
Und optimal wäre es 105 bis 119. So, das sind so Werte, aber die können, wie gesagt, nach Größe, Alter, Geschlecht, hat man da andere Erwartungshaltungen. Das wäre jetzt, und das ist auch jetzt gar nicht so das Entscheidende, weil das muss jeder dann selber mal nachschlagen, was denn sein richtiger Wert wäre. Und das hängt auch von gewissen weiteren Dingen ab. Entscheidend ist nur, und das, was wir immer wollen, ist, wir wollen ja die Tendenz feststellen.
Ja.
So, wir wollen die Tendenz feststellen, damit wir rechtzeitig eingreifen können, wie bei der Diabetes. Ja, wenn ich früh die Diabetes erkenne und sehe, mein Zuckerwert geht langsam hoch,
ja,
dann kann ich ja so gut eingreifen, dass es gar nicht zur Diabetes kommt.
Ja.
Und das Gleiche ist auch für unseren Blutdruck. Also fange ich den an, frühzeitig als Vorsorge zu messen, sagen wir mal mit 30 und messe ich mir den einmal im Monat. Mit 40 messe ich den einmal in der Woche, sagen wir mal. Und ab 50 messe ich den meinetwegen jeden zweiten Tag oder so. So. Es geht einfach darum, dass man feststellt, ist der immer noch gut oder wird er langsam von der Tendenz schlechter? Weil dann kann ich ja anfangen, das selber anzugehen. Weil am Anfang ist es noch echt einfach, das wieder einzufangen. Bevor man halt irgendwann die ersten Blutdrucksenker nimmt oder nehmen muss, je nachdem. Man hat am Anfang wirklich noch die Chance.
Ja.
Und deswegen wollen wir messen. Und wie misst man das?
Ja, mit einem Blutdruckmessgerät, was man sich dann spätestens mit über 50 zulegen sollte.
Ja, das kann ja fast jeder bedienen, kennt auch jeder. Aber wo und wann und wie sollte ich denn am besten messen?
Am besten direkt nach dem Aufwachen. Noch im Liegen wahrscheinlich, oder?
Mythos.
Ja?
Nein, nicht nach dem Aufwachen.
Nein? Ich dachte.
2 Stunden später, weil wir haben ja am Anfang diese Cortisolanstieg zum Wachwerden.
Ach so.
Und wir sind gleichzeitig noch verschlafen. Das ist also im Prinzip ein Wert, der eigentlich nicht gut ist, weil er zu variantenreich ist. Besser ist es 2 Stunden nach dem Aufstehen, im Sitzen irgendwo und vor der ersten Tasse Kaffee natürlich.
Ja.
Ja, also wenn ich wirklich aufstehe, 2 Stunden dann nichts Tolles gemacht habe, jetzt auch nicht direkt gejoggt bin oder irgend sowas, was ich dann gerne morgens mache, und dann würde ich messen, das wäre der optimale Wert. Und wir sollten auch immer zur gleichen Zeit und unter den gleichen Maßgaben messen. Vor dem Laufen, nach dem Aufstehen und so weiter. Also da muss man den optimalen Punkt suchen.
Und machst du das auch?
Ich mache das auch. Ich gebe zu, nicht so oft, weil die Werte auch in Ordnung sind. Deswegen mache ich es nicht so oft. Ich mache es aber halt, wenn ich ihn messe, dann mache ich es vor dem Laufen. Nach dem Aufstehen eher 1 Stunde, 1,5. Also kurz bevor ich dann loslaufe, dann mache ich nochmal eine Messung. Weil wenn ich dann zurückkomme, dann stimmt es ja nicht mehr.
Ja. So,
das ist dann immer mein Referenzwert, also vor dem Laufen morgens, und den schreibe ich mir dann meinetwegen auf, und der darf halt nicht schlechter werden. Und wenn der ein wenig schlechter wird, auch das passiert mir schon mal, dann weiß ich, hast du eigentlich in letzter Zeit gut geschlafen, hast du das nicht gemacht, was hast du gegessen? Zum Beispiel, wenn ich 1 Woche im Urlaub war, ist der immer etwas schlechter.
Ah, Ach krass, okay, ja.
Ja, weil du dann ja auch häufiger essen gehst, spät essen gehst, dann auch der Fleischkonsum höher geht. Das ist, dann ist es ja nicht so optimal wie in meinem normalen Leben hier.
Ja, ja.
Ja, das heißt, also, das habe ich ja immer schon gesagt, also der Urlaub ist für mich Reisen und nicht körperliche Erholung.
Ja, verstehe.
Ja. Also, regelmäßig messen, kauft euch ein gutes Messgerät und früh anfangen. Und der Grund ist, dass wir eben, wenn wir es bemerken, rechtzeitig eingreifen können. Wie wir dann eingreifen können, dazu komme ich gleich.
Die Mythen der Woche.
Kommen wir zum ersten. Das ist doch reine Veranlagungssache, das mit dem Bluthochdruck.
Na, das glaube ich nicht. Das ist wirklich ein Mythos. Ja, das kann jeder immer noch Stellschrauben drehen, höchstwahrscheinlich.
Ja. Also bestimmte Genveränderungen erhöhen tatsächlich das Risiko für Bluthochdruck. Das ist tatsächlich, es steckt schon in den Genen, ob ich jemand werde, der das tendenziell höher geht oder nicht. Ist tatsächlich vererbbar. Aber die gute Botschaft ist, nach ganz jungen Studien ist, dass das, wenn ich sehr gut lebe, also eine gesunde Lebensführung habe, wenig Salz konsumiere, normales Gewicht habe, mich bewege, kein Alkohol trinke, alles, was wir hier schon so kennen, ich das nahezu, ich sag mal, nahezu kompensieren kann. Also der Risikofaktor, der mir mit den Genen mitgegeben wird, den kann ich nahezu kompensieren. Also ich habe da wirklich die Möglichkeit, das aufzufangen. Vielleicht nicht ganz komplett, das lasse ich jetzt mal so noch als Wermutstropfen übrig, aber je gesünder ich lebe, desto besser kann ich es auffangen. Und jemand, der es von den Genen halt nicht mitbekommen hat und quasi, der hat dann halt einen größeren Puffer, der kann sich halt ein bisschen mehr erlauben. Hm. Aber man kann nicht sagen, ey, das habe ich geerbt und damit ist es unvermeidbar.
Ja, genau. Und dadurch macht man es womöglich sogar noch schlimmer, indem man einfach sagt, ach komm, leck mich, dann ernähre ich mich wie ganz schlecht und so. Und das ist auch nicht gut.
Nein. Der zweite Mythos. Hohe Werte im Alter sind unvermeidbar.
Nein, absoluter Quatsch. Absoluter Mega-Quatsch.
Ja, da habe ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich dich damit noch kriege.
Ja. Ich, die Kämpferin gegen die Beta-Blocker-Industrie. Mafia.
Ja, also nur weil ich älter werde, muss der nicht hochgehen. Der wird die Blutwerte werden ja nur, oder die Blutwerte werden schlechter und aber auch mein Blutdruck steigt nur deswegen, weil ich schlechter lebe.
Ja.
Habe ich dann eine schlechtere Veranlagung geerbt, muss ich natürlich mehr Mühe geben. Klar.
Ja. Ja? Mehr Bewegung, mehr Sport treiben.
Wichtig ist aber, das könnte, hätte schon fast der dritte Mythos sein können, aber auch im Alter ist es nicht zu akzeptieren, dass er höher ist. Ja. Das heißt, der muss genauso runter, wie als wenn ich jünger bin. Das heißt also, der muss grundsätzlich runter. Ich kann nicht sagen, ich bin ja jetzt älter, dann toleriere ich auch einen höheren Wert. Also er muss schon runter. Das muss er immer.
Ja.
Ja. Nur, er soll halt runter auf natürlichem Wege, also auf möglichst natürlichem Wege. Und wenn ich früh anfange, habe ich noch viel Möglichkeiten. Und wenn ich bereits mit Blutdrucksenkern angefangen habe, dann kann es sein, dass ich das nicht mehr ganz zurückdrehen kann. Das ist dann so. Aber ich kann trotzdem die Menge der Blutdrucksenker reduzieren, wenn ich entsprechend lebe. Mhm. Das heißt also, ich kann dann mit meinem Arzt absprechen, was ich würde jetzt alles das und das und das tun. Und dann würde ich gerne als Gegenmaßnahme meine Blutdrucksenkermenge etwas reduzieren. Also am besten, man fängt erst gar nicht damit an, weil man in der Tendenz es bemerkt, es geht bei mir los.
Ja, ja, erstmal sein Leben ändern.
Ja. Das erste ist tatsächlich, Salz oder den Salzkonsum zu reduzieren.
Ah, sehr gut.
Also generell erhöht Salz den Blutdruck. Ganz Salz auf null geht ja nicht. Ne? Wir brauchen ja Salz auch zum Leben, das ist schon klar. Aber wir will jetzt keine Salzfolge daraus machen, das könnte man tatsächlich nochmal machen.
Ja.
Aber zu viel Salz erhöht halt den Blutdruck. Und es gibt noch salzsensitive Menschen, bei denen geht der Blutdruck besonders steil hoch, wenn er Salz. So. Bei die haben dann sogar einen Vorteil. Die haben einen hohen Blutdruck und wenn die tatsächlich Salz reduzieren, geht der drastisch nach unten und bei manchen nicht so doll.
Ach krass.
Ja. Also Nachteil und Vorteil zugleich. Ich rutsche aus Versehen in den hohen Blutdruck und bin zufällig salzsensitiv, reduziere das, dann habe ich das fast schon erledigt.
Ach super.
Ja. Gleichzeitig sollte ich aber auch wegen der Blutwerte weniger rotes Fleisch und auch keine Wurst, weil in Wurst ist ja auch dann ist hochverarbeitet. Ist viel zu viel Salz drin und auch eben rotes Fleisch zum Teil. Dann eben auch keine hochverarbeiteten Lebensmittel. Die sind natürlich tabu.
Ja, Fertigprodukte streichen, ja.
Braucht man eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Ja, so. Alles das, was wir zur Ernährung schon gesagt haben, viel Gemüse essen, bunt essen und so weiter. Dann gibt es ja so ein paar Zutaten, die auf jeden Fall zu empfehlen sind. Da gibt es eine lange Liste, aber ich will nicht alle auflisten, weil ich kann nämlich auch zu viel machen. Ich kann auch von den natürlichen Wirkstoffen so viel zu mir nehmen, dass das wie ein Blutdrucksenker wirkt.
Ja.
Ja, ich habe also eine ganz lange Liste mit Nahrungsergänzungsmitteln, die so stark wären in der Summe, dass sie komplett blutdrucksenkend werden. Und deswegen liste ich dich jetzt nicht, weil ich weiß ganz genau, was passiert. Es wird 5 Zuhörer geben, die nehmen das dann alles auf einmal. Insbesondere, wenn ich schon Blutdrucksenker nehme. Ja, ja. Das heißt, also das muss man, also deswegen, nur weil es natürlich, also dass das natürlich ist, hat einen Vorteil, es hat keine direkten eigenen Nebenwirkungen. Aber wenn ich alles andere schon nehme, kann das eine oder andere ja zu viel sein.
Ja. Ja.
Ich sage jetzt einfach Nummer 2, ein sehr harmloses, das ist ja rote Beete-Saft.
Ja.
Ja. Der ist sowieso gesund, sollte sowieso zu sich genommen werden, hat auch den roten Farbstoff, ist also schon mal ganz toll, gehört eigentlich in jede Ernährung, ganz egal, was ich vom Problem hätte oder nicht habe. Und das zweite kennst du ja auch schon, Ginkgo.
Ja, Ginkgo rockt, ja.
Genau. Das ist dann ja blutverdünnend.
Ja.
Ja, aber ich nenne es auch extra nur ein Ergänzungsmittel, weil wenn ihr Ginkgo nehmen wollt, dann verdünnt es das Blut. Wenn ihr aber schon bereits Blutverdünnungsmittel nehmt, könnt ihr es vielleicht nicht nehmen. Und wenn ihr schon Blutdrucksenker nehmt, vielleicht auch nicht. Aber wenn ihr in einer Phase seid, dass ihr messt, ey, ich bin jetzt 35 oder 40 oder 45, mein Blutdruck steigt langsam, dann könnte ich ja all das Gesunde tun und zusätzlich Rote-Bete-Saft trinken und es mal mit Ginkgo probieren.
Was ist mit viel Knoblauch? Ich habe eine Freundin gehabt, die sobald Knoblauch im Essen war, ist die schier umgekippt, weil die so einen niedrigen Blutdruck hatte und behauptet hat, vom Knoblauch sinkt der in den Keller und sie kippt.
Also Knoblauch fördert die allgemeine Herzgesundheit. Ob dieser Zusammenhang so stark ist, wie sie es dargestellt hat, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber an sich ist es, der Langzeiteffekt ist hervorragend.
Ja, ja, gut.
Dann gibt es noch etwas, das ist eben die Gewichtsabnahme. Ja, das heißt also, wenn ich Übergewicht habe, sollte das ein bisschen runter. Mehr Bewegung. Dann habe ich auch dieses Thema mit dem Cortisol. Cortisol steigere ich ja durch, ja, wenn ich morgens aufstehe und gleichzeitig sofort den Kaffee trinke und nicht erst 2 Stunden später. Wenn ich nervös bin, Angst habe und so weiter, geht ja alles das Cortisol nach oben. Dann gibt es noch etwas, was Blutdruck senkend ist. Das ist das Melatonin am Abend. Das habe ich später nochmal bei den Tipps. Mhm. Also, weil Melatonin senkt den Blutdruck. Und dann gibt es ja noch die Gefäßtherapie mit Frequenzen. Die gibt es ja auch.
Ja.
So. Und die empfehle ich auch für Leute, die dann schon ganz vieles gemacht haben und es nicht funktioniert haben, dass man dann einfach mal eine echte Gefäßtherapie probiert.
Ja. Und was ist mit Wechselduschen?
Also Wechselduschen hat einen höheren Einfluss auf den HRV-Wert, wie schon gesagt.
Ah, okay. Und ja, senkt nicht auch den Blutdruck auf weite Sicht?
Könnte das auch, aber ich habe jetzt immer ein bisschen gehe auf die Schwerpunkte aus.
Wiederholung muss sein.
Wie wichtig und wie vorteilhaft ist guter und ausreichender Schlaf für das Herz-Kreislauf-System? Mit dem Herz-Kreislauf-System haben wir ja angefangen. Jetzt listen wir eigentlich nur noch mal auf. Also, wenn ich ausreichend schlafe, dann wird auch während des Schlafs der Blutdruck gesenkt. Das macht ja der Organismus von alleine.
Ja.
Und dann ist das eine Entspannungsphase für das Herz und für unsere Gefäße. Der Schlaf. Und habe ich ein Blutdruckproblem, dann ist es wichtig, dass ich dann 8 Stunden schlafe, weil dann habe ich ja mal 8 Stunden entspannte Venen und Arterien gehabt. Ja, also wir müssen natürlich Blutdruck senken, damit wir gut schlafen, aber wenn wir schlafen, tut das System auch was für seine Erholung. Dann haben wir das gleiche Thema ja auch mit der Herzerholung. Das heißt also, in Phasen des Tiefschlafs verlangsamt sich die Herzfrequenz am extremsten. Also im Tiefschlaf haben wir die niedrigste Taktrate, den niedrigsten Wert des Schlafpulses. Dann gibt es eine Reduktion von Entzündungen im Schlaf. Das heißt also, die Entzündungssymptome werden abgebaut. Und das ist ja auch wichtig ja, für die Blutfaktoren und fürs Herz. Dann auch der Stressabbau. Nachts wird ja auch Stress abgebaut und es wird auch Cortisol abgebaut. Mhm. Der wird ja erst morgens wieder zugeführt und ist ja gut, wenn das mal wegkommt.
Ja.
Ja. So, und es hilft auch beim Gewichtsmanagement. Ausgeschlafene Leute sind schneller satt. Und es verbessert auch die Blutfettwerte. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt. Und man kann einfach sagen, also ausreichend Schlaf ist einfach das Ding für Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Mhm.
Ja, und wenn ich immer ausreichend schlafe, kriege ich die auch erst gar nicht und dann stören die mich auch erst gar nicht beim Schlaf.
Unsere Tipps heute?
Vorbeugen neben dem guten Schlaf. Also guter Schlaf war ja schon quasi der wichtigste Tipp, wenn man so will. Ja. Was ich jetzt vermeiden sollte, ist, also ich vermeide am besten Herzerkrankungen.
Ja, durch gute Lebensführung.
Genau. Und eine der berühmtesten Herzkrankheiten ist ja die Gefäßverkalkung.
Ja, genau.
Ja, wir haben ja Gefäßverengung, Schrägstrich, Gefäßverkalkung. Dann ist es auch so, dass ein trainierter Puls und HRV, den können wir immer noch mal wieder reparieren. Also wenn die Pulswerte schlechter werden, mache ich ein bisschen Training, werden die wieder besser. Wenn meine HRV-Werte schlechter werden, mache ich Stressmanagement, dann werden die wieder besser. Mhm. Aber Gefäßverkalkungsschäden sind nicht mehr so aufzuheben.
Es ist irreversibel, richtig?
Nicht komplett, aber auf null kriegt man das nicht mehr.
Ja.
Ja, also, wenn ich mal 3 Monate kein Konditionstraining mache, kann ich das danach wieder aufbauen.
Ja.
Das Gleiche gilt auch, wenn ich 3 Monate hektisch und nervös war, dann mache ich danach einen super Urlaub, Meditationstraining, kriege ich auch meinen HRV-Wert auch wieder in den Griff.
Ja.
Aber das, was ich abgelagert habe durch Futtern, falsches Futtern in den Gefäßen, das kriege ich nicht komplett wieder abgebaut.
Okay.
Ja. Das, was ein bisschen dabei hilft oder ein bisschen dazu beitragen kann, ist, das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, ist dann eben diese physikalische Gefäßtherapie mit Magnetfeldtherapie-Matten, wo man dann eben gewisse Frequenzen darüber steckt und so eine Art Mikromassage macht.
Ja.
Das machen wir ja hier auch immer. Das heißt also, wenn Leute damit Probleme haben, das kann das ein bisschen abbauen und das hilft auch so ein bisschen bei der Reparatur, aber man kriegt es nicht wieder komplett zurück. Was aber auch hilft, ist eben die Gewichtsabnahme. Die ist natürlich ganz wichtig. Und jetzt kommt ein bestimmter Punkt, die Gewichtsabnahme. Abnahme des Bauchfetts.
Ja, das Viszeralfett, das Böse.
Das muss weg, ja. Wenn es Hüftfett wäre oder Beinfett oder Armfett, dann vielleicht sieht das nicht so gut aus, aber wäre nicht so schlimm.
Ja.
Aber das viszerale Bauchfett, das ist ein negativer hormoneller Treiber, der uns auch schlechte Werte beschert. Das heißt also, der muss weg. Wer das zufällig geerbt hat, dass er genau da immer ansetzt, der hat halt die meiste Arbeit. Das ist dann Pech.
Das ist so gemein. Wieso nimmt man denn aber zuerst im Gesicht und am Po ab und erst als letztes am Bauch? Warum trennt sich dann der Körper so spät von diesem viszeralen Fett, wenn es doch so schädlich ist?
Ja, wir hatten es, glaube ich, schon mal ausgeführt, Evolution, ohne es jetzt auszubreiten.
Okay.
Vielleicht machen wir auch noch mal dazu eine Folge. Ja. Ja, und was kann ich jetzt für den Schlaf noch tun? Also das andere war jetzt alles vorbeugende Maßnahmen. Und für den Schlaf ist die richtige Temperatur im Schlafzimmer. Warum sage ich das?
Ja, das ist ja immer deine 19 Grad, die da herrschen sollen. Das
ja,
soll
nicht ganz.
Dann
also eigentlich sagt man ja mittlerweile, 16 bis 18 wäre viel besser.
Ach.
Ja, weil bei 16 bis 18 Grad ist eigentlich der Puls optimal. Ja, weil wenn es zu warm wird, muss der Körper die ganze Zeit die Wärme deregulieren oder regulieren und dann geht der Puls nach oben. Bei 16 bis 18 Grad muss er das nicht und schläft optimal. 1 Grad darf ich aufschlagen, wenn ich unter etwas zu viel Blutdruck leide, weil wenn es dann ja etwas wärmer ist, erweitern sich ja auch die Adern.
Ah, okay.
Ja, das heißt also, die arbeiten dann nicht ganz harmonisch zusammen, die Temperaturen. Deswegen würde ich dann sagen, für jemand ohne hohen Blutdruck, 16 bis 18 Grad, mit Bluthochdruck, darf er bei 19 Grad schlafen.
Okay.
So, dann auch den Sport nicht zu spät machen, weil wenn ich ein empfindliches Herz-Kreislauf-System habe, dauert es dann abends viel zu lange, bis das alles wieder runtergefahren ist. Ja? Dann müsste wirklich den Sport mittags oder morgens machen.
Hm.
Oder abends nur langsames Spazieren gehen. Ist dann wirklich besser für viele. Und das Letzte, das hatten wir auch schon erwähnt, baut über Licht genug Serotonin am Tage auf. Das ist ja mein Monolog seit
Bestehen des Podcasts, ja.
Weil es wird abends zu Melatonin gewandelt. Und dieses Melatonin ist nicht nur der Einschlafschalter, ja, du kannst schlafen, sondern Melatonin geht auch noch hin und senkt den Blutdruck.
Ah, okay.
Ja, das ist doch wirklich nett.
Ja.
So, Melatonin wird aber nicht als Schalter aktiv oder gewandelt, solange ich unter Blaulicht stehe.
Mist, dieses Doomscrolling bis kurz vorm Einschlafen, nicht gut.
Genau, nicht gut. Ja, und als Letztes, ich sag's immer wieder, Schlaf ist das Beste für unser Herz.
Ja. In diesem Sinne, schlaft gut, liebe Zuhörer.
Ja. Vielleicht erst heute Abend, aber.
Ja, ja. Ich gehe erstmal hin und messe meinen Blutdruck. Ich habe das nämlich schon ganz lange nicht mehr gemacht, weil ich mir denke, mein Gott, meine Apple Watch oder meine Smartwatch würde mich darauf hinweisen, wenn irgendwas nicht in Ordnung
ist. Ja, das fehlt ja unbedingt. Das wäre ja ganz toll, wenn eine Smartwatch das auch noch messen könnte und auch noch die Zuckerwerte rausgeben könnte. Das ist perfekt.
Bei Android geht das alles schon. Frechheit.
Nicht alles und nicht zu 100%, aber da sind die schon tatsächlich weiter.
Ja.
Ich rechne damit, dass Apple nachlegen wird. Zumindest in einem der beiden Disziplinen. Ja, in diesem Sinne, fröhliches Messen.
Ja, danke.
Schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.